Hallo und herzlich willkommen zum 25. Podcast der Mac and I. Heute zum Thema Geheimnisverrat bei Apple. Hallo, diese Sendung hat einen Sponsor.
Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen. Eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter, praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter sec-it.heise.de.
Ja, einerseits ist Apple eine der verschwiegensten Firmen der Welt, die bis zur großen Ankündigung auf durchinszenierten Keynotes nichts über neue iPhones, iPads oder Macs verrät. Andererseits gelingt es Apple seit Jahren immer seltener, die Kundschaft so richtig zu überraschen. Vor der eigentlichen Veröffentlichung kursieren häufig viele Details im Netz. Wir sprechen heute darüber, wie das kommt, welche Konsequenzen es hat und was Konzernchef Tim Cook dagegen unternehmen will. Mein Name ist Johannes Schuster, ich bin Redakteur bei der Mac and I und begrüße zunächst meinen Kollegen Ben Schwan, der als Online-Redakteur regelmäßig auf der Jagd nach neuen Leaks ist. Außerdem freue ich mich über Christoph Dernbach, der nicht nur als ständiger freier Mitarbeiter für unser Heft regelmäßig Artikel schreibt, sondern auch als Chefkorrespondent Digitales bei der Deutschen Presseagentur oft bei Apple-Veranstaltungen zu Gast ist.
Hallo.
Ja. Wir sind alle drei heute im Homeoffice und ich hoffe, die Bild- und Tonqualität ist trotzdem gut genug. Christoph und Ben, könnt ihr uns mal ein paar Beispiele nennen, was in letzter Zeit bei Apple durchgesickert ist?
Also vielleicht vorab eine Frage, die sich häufig stellt. Sind das tatsächlich Gerüchte? Ja. Oder ist das etwas, was Apple bewusst lanciert? Und ich kann nur sagen, von meinen Erfahrungen her bei Events, immer dann, wenn jemand wie Mark Gurman von der Agentur Bloomberg oder ein anderer darüber berichtet, da ärgern sich die Verantwortlichen wirklich einen Ast ab. Die sind richtig sauer. Also das ist jetzt kein abgekartetes Spiel, dass die alle irgendwie unter einer Decke stecken, nur um eine Aufmerksamkeitsökonomie anzuheizen, sondern sie ärgern sich tatsächlich, dass es ihnen nicht gelingt, so one more thing aus dem Hut zu zaubern. Das ist ohnehin schwierig, weil es kaum ein One More Thing gibt. Aber das Kleine, was sie dann veröffentlichen, sollte dann doch schön geheim bleiben.
Ja, trotzdem nochmal die Frage, was gibt es da Beispiele? Was ist denn eigentlich durchgesickert bei Apple? Wie groß ist das Problem?
Also wenn man sich mal das vergangene Jahr anguckt, da wollte uns Apple ja alle mit dem iPad Pro, mit dem M1-Prozessor überraschen. Das konnte man aber alles schon vorab nachlesen bei Weibo. Und von dort aus arbeitet es dann auch zu Twitter rüber. Das ist in diesem Fall dieser Leaker Kang gewesen. Der hat auch das iPad Mini 6 mit dem vollflächigen Display kommen sehen und lag zumindest beim iPhone 12 mit den Farben richtig. Und damit war auch ein Überraschungsmoment weg.
Also das Problem, würde ich mal sagen, gibt es schon sehr, sehr lange. Ich meine, ich berichte jetzt über Apple-Themen seit knapp 20 Jahren bald. Und wir haben immer mit dem Thema zu tun gehabt. Mal besser, mal schlechter, in Anführungszeichen. Also mal waren die Gerüchte genauer, mal waren sie ungenauer. Aber die Entwicklung der letzten Jahre ist vor allem, dass quasi gar nichts mehr geheim bleibt. Es gibt immer mal wieder kleine Überraschungen, wo man sich dann echt die Frage stellt, wie hat Apple geschafft, dass irgendwie aus der Lieferkette nichts durchsickert? Aber es ist ein grundsätzliches Problem. Und ich finde es immer wieder überraschend, dass sich Apple halt selber so stark darüber ärgert. Aber sie ergreifen auch massive Sicherheitsmaßnahmen intern. Und wenn es dann doch nicht klappt und Sachen durchsickern, ist das natürlich sehr, sehr störend.
Aber auf der anderen Seite liegen die Gerüchteköcher doch auch immer nicht immer richtig, oder?
Es geht hin und her, würde ich sagen. Also der berüchtigste Fall aus der letzten Zeit ist die Apple Watch. Da war es so, dass man jetzt mit der aktuellen Series 7 wirklich erwartet hatte, dass da ein neues Design kommt. Das ging bis hin zu wirklich sehr realitätsnah aussehenden Schematics und Designs und netten Mockups, die die Leute veröffentlicht haben. Aber letztlich war es dann so, dass die Series 7 dann tatsächlich so aussah wie jedes andere iPhone, wie jede andere Apple Watch. Nur mit dem Unterschied, dass der Bildschirm größer geworden ist, was jetzt keins der wirklich Mega-Gerüchte war am Anfang. Also es passiert immer mal, dass es irgendwie nicht funktioniert, aber in dem Fall war es, glaube ich, so, dass vielleicht ein Gerüchtekoch irgendwie ein Gerücht bekommen hat, eine Info bekommen hat, die vielleicht in den nächsten paar Jahren gilt. Das heißt, wir warten jetzt alle auf die nächste Apple Watch-Generation und vielleicht kommt dann das Design. Oder Apple entscheidet sich komplett um und macht was ganz anderes.
Es wird ja oft dann in den Kommentaren diskutiert, ob Apple in letzter Minute seine Pläne geändert hat oder vielleicht sogar die Leaker bewusst mit falschen Informationen aufs Glatteis geführt hat. Was meinst du, Christoph?
Also man muss dabei berücksichtigen, dass Apple ja Monate, manchmal sogar über ein Jahr braucht, um so eine Lieferkette auf die Reihe zu bekommen und die ganze Produktion hinzumachen. Von daher passiert da nichts spontan, aber es kann sein, wie Ben gesagt hat, dass beispielsweise diese neuartige Apple Watch tatsächlich dann erst in der nächsten Saison erscheinen wird. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass Apple auch bewusst falsche Fährten legt, um halt eben diese Leaks auch ein bisschen zu entlarven oder nicht weniger relevant zu machen.
Wie könnte Apple da vorgehen?
Also ich kann mir vorstellen, dass sie sogar so viel Aufwand betreiben, dass sie falsche Prototypen bauen oder zumindest einer gewissen Gruppe sagen, wie so etwas aussieht. Man muss sich ja auch vorstellen, dass viele Apple-Mitarbeiter selbst bis zur letzten Minute gar nicht genau wissen, wie ein Produkt aussehen wird. Von daher wird da viel auch in mündlichen Briefings laufen und dann ist so ein Weitergeben von Beschreibungen und die Bilder, die man dann sieht, das sind dann tatsächlich Mockups, die Leute bauen, die auf Twitter damit ihr Geld verdienen, da eine möglichst große Reichweite zu erzielen.
Aber man könnte sich auch vorstellen, dass Apple das Leaken absichtlich benutzt, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen vor so einem Event. Das wird ja von einigen Beobachtern auch unterstellt.
Also ich würde sagen, dass das also der Punkt ist, Christoph hat das ja auch gesagt, also die Apple-Planung ist meistens wirklich Jahre im Voraus. Das heißt also, die kümmern sich jetzt, glaube ich, schon irgendwie um das iPhone 16 oder so, weil einfach der Aufbau dieser Lieferkette so lange braucht. Es ist durchaus möglich, dass Apple falsche Fährten legt, aber das nur dadurch deswegen zu machen, um irgendwie den Hype zu erhöhen, da würde ich dran zweifeln, ehrlich gesagt, weil Hype ist ja sowieso genug da. Also das ist ja nichts, was Apple irgendwie zusätzlich tatsächlich anfeuern müsste.
Aber sie haben ja so für die Keynotes auch immer so ein Motto oder sie haben ein bestimmtes Bild, was sie veröffentlichen. Das ist ja auch, heizt das natürlich auch noch an oder sie könnten natürlich auch einige Details schon mal vorab nennen. Das wäre ja sozusagen ein Eigenleak dann.
Ja, aber was du jetzt genannt hast, wird ja von Apple immer relativ kurzfristig vor dem eigentlichen Termin gemacht. Also wir erwarten ja jetzt auch für die nächsten Tage ein Apple-Event. Bei Mark Gurman konnte man auch das Datum lesen. Aber es gibt noch keine Einladung. Aber das ist halt eben jetzt relativ kurzfristig. Aber die Gerüchte betreffen ja durchaus deutlich längere Zeiträume. Also manchmal ist ja schon klar, was jetzt im nächsten September kommen wird. Und das ist etwas, was Apple auf jeden Fall nicht haben wird, was von Apple nicht betrieben wird.
Ja, aber ist das wirklich so klar? Oder anders gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit den Gerüchten? Kann sich da irgendjemand etwas aus den Fingern saugen und das übernehmen dann alle? Oder wie erkennt man, was ist jetzt substanziell?
Es ist relativ schwer. Also das Internet ist eine Echokammer und das gilt insbesondere auch für kleinere Szenen wie die Apple-Szene, obwohl die Apple-Szene mittlerweile riesig ist im Vergleich, weil einfach das iPhone das erfolgreichste Mobiltelefon aller Zeiten ist. Aber tatsächlich ist es so, es gibt bestimmte Quellen, wo man sich relativ sicher sein kann, da ist was dahinter, die muss man einschätzen können. Es gibt neue Leaker, die dazukommen, die sich dann quasi erstmal beweisen müssen. Wir haben im aktuellen Mac und i-Heft auch zusammengetragen, welche Leaker wirklich auch was wissen und auf die man sich dann einigermaßen verlassen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass es dann auch wirklich tatsächlich nachher funktioniert. Also dieser Leak zum Beispiel im Zusammenhang mit der Apple Watch, Apple Watch Series 7 war halt tatsächlich so, dass auch hochkarätige Leaker in Anführungszeichen, also Leute, die wirklich sehr, sehr stabil normalerweise berichten und über gute Quellen verfügen, gesagt haben, da kommt ein neues Design, und dem war dann doch nicht der Fall. Also für Apple war das, glaube ich, irgendwie sehr amüsant, dass es da mal eben nicht funktioniert hat. Aber mir fällt so in letzter Zeit einfach auf, dass also quasi vor jedem Event grundlegende Sachen schon bekannt sind. Und die Quellen sind ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Leaker innerhalb von Apple selbst. Die werden aber meistens sehr, sehr harsch behandelt und die trauen sich das dann nicht. Aber es gibt Leute, die dann tatsächlich auf Twitter und auf anderen Kanälen dann Apple-Mitarbeiter auch ansprechen und sagen, wenn ihr was hört, sagt mir doch Bescheid oder so. Und manche machen das tatsächlich offensichtlich. Aber das Hauptproblem, denke ich, in Sachen Leaks ist einfach die sehr, sehr lange Lieferkette, die Apple hat. Und insbesondere natürlich der asiatische Bereich, insbesondere China, wo sich sehr, sehr viele Leute einfach mit dieser Hardware beschäftigen. Eigentlich ist es ein kleines Wunder, dass nicht noch mehr liegt, sozusagen, wenn man sich überlegt, wie riesig diese Lieferkette mittlerweile ist.
Welche Rolle spielen denn die Zulassungsbehörden? Also oft liest man ja, dass bestimmte Nummern schon bekannt werden vorab, weil das in irgendeiner, weiß ich gar nicht, Funk- oder so Genehmigungsbehörde durchgesickert ist.
Ich beantworte das mal. Also das ja. ist vor allem eine sogenannte eurasische Telekommunikationsaufsicht. Ich glaube, es ist Telekommunikation, oder es ist zumindest eine Behörde, die neue Produkte quasi zunächst in ihre Datenbank aufnehmen muss. Und irgendwer hat mal gemerkt vor einigen Jahren, dass da tatsächlich Produktnummern von Apple-Geräten vorher drinstehen müssen. Und seitdem gucken wir da alle drauf. Es gab zwischenzeitlich auch mal so eine Phase, wo die amerikanische Kommunikationsaufsicht, die FCC, so eine Datenbank hatte, wo Sachen vorher drinstehen mussten, sogar inklusive Bildern. Das hat sich aber geändert, weil Apple und auch andere Firmen gesagt haben, hier, guck mal, da stehen riesige Scheunentor-Leaks irgendwie da an, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber es gibt tatsächlich auf der Welt immer irgendwo eine Möglichkeit, dass Sachen möglicherweise durchsickern.
Ja, und manchmal ist ja Apple auch derjenige selbst, der das dann aus Versehen oder weil sie nicht richtig aufpassen, es veröffentlichen, wenn sie beispielsweise in iOS in den neuen Versionen, in den Beta-Versionen neue Bildschirmauflösungen erwähnen, wo dann eigentlich die Beobachter nur eins und eins zusammenzählen müssen und sagen, ah, da kommt was Neues, das kann eigentlich nur ein neues iPad sein.
Also das muss man sich so vorstellen, da gucken Leute tatsächlich in den Quellcode rein und suchen nach Strings. Und da tauchen dann teilweise neue Produkte auf, selten Produktnamen, aber eben halt auch so Sachen wie Auflösungen, wie Christoph gerade gesagt hat. Und die sind natürlich super verräterisch.
Ja, nochmal zurück zur Lieferkette. Ich weiß nicht, ob sich das alle unsere Zuhörer und Zuschauer so vorstellen können, aber da werden ja Millionen von iPhones schon produziert, bevor die Modelle überhaupt von Apple offiziell vorgestellt werden. Und das heißt, da sind, weiß ich nicht, Hunderttausende auf jeden Fall Arbeiter in China damit beschäftigt, die zu bauen. Wie kann man denn da überhaupt verhindern, dass da was nach außen dringt, Christoph?
Ja, das ist halt eben eigentlich nur dadurch möglich, dass man da ein sehr, sehr striktes Arbeitsrecht hat, dass man also den Leuten sofort mit der Entlassung drohen kann, wenn so etwas rauskommt. Aber gleichwohl gibt es natürlich immer wieder Fälle, dass sogar Prototypen oder irgendwelche frühe Exemplare da die Fabrikhallen verlassen. Aber die Mitarbeiter müssen sich halt eben dort sehr, sehr streng verpflichten, dass sie nichts rauslassen. Und das ist übrigens auch eine Geschichte, die jetzt bei Apple schon seit Jahrzehnten so ist. Ich kann mich daran erinnern, ich war 1999 in New York auf der Mac World Expo, wo dieses iBook mit dem Henkel vorgestellt wurde. Und da sind wir an einem heißen Vormittag in diese Keynote reingegangen. Und als wir rauskamen, war jede U-Bahn-Station in New York mit diesem Ding plakatiert. Und da habe ich mich auch gefragt, wie schaffen die das? Also die müssen dort auch riesige Konventionalstrafen für diese Werbefirmen beispielsweise festgelegt haben, weil klar ist, so ein Arbeiter, der für ein paar Dollar die Stunde Plakate kleben muss, der wäre wohl auch anfällig für solche Leaks, weil da ja auch Prämien im Spiel sind. In Asien werden bis zu Zehntausende von Dollar für solche Prototypen gezahlt, weil diese Leaker-Szene natürlich danach giert. Und wenn du so einen Scoop hast, dann gehen die Zugriffszahlen durch die Decke und dann hast du das Geld schnell wieder reingeholt.
Es gibt auch noch so ein anderes Thema bei diesen Leaks, dass natürlich auch die Zulieferer wissen wollen, die Hersteller von Zubehör, insbesondere von den iPhone-Hüllen. Also wir haben in der Online-Redaktion tatsächlich auch diesen Begriff Hüllen-Leak. Also dass irgendjemand Baupläne bekommen hat von neuen iPhones, um dann halt diese Hüllen rechtzeitig fertigen zu können. Das ist auch einer der Gründe, warum für die Leaks so viel bezahlt wird, neben der Tatsache, dass man eben durch Online-Werbung auch verdienen kann, natürlich, wenn man das dann publiziert.
Ja, und man hat einen gewissen Startvorteil, weil man die Hüllen schon fertig hat, wenn die iPhones rauskommen. Ne, also apropos Partnerunternehmen, ich könnte mir vorstellen, dass Apple ja manchmal auch mit Firmen zusammenarbeiten muss, beispielsweise Kamerahersteller oder Modulhersteller. Und die müssten natürlich auch irgendwie wissen, für welches Produkt sie das eigentlich entwickeln und müssten dann auch wiederum alle schweigen. Wie läuft das,
ja, Ben? Ja, das ist manchmal ziemlich problematisch, weil auch diese Partnerfirmen natürlich eigentlich verpflichtet sind, wenn sie börsennotiert sind beispielsweise, da Bescheid zu geben, dass sie einen wichtigen Kunden wie Apple haben. Also ich nehme mal ein Beispiel, hier die AirPods, die ich im Ohr habe. Der Akku, das wissen wir seit iFixit, stammten vermutlich von Warta und das war die ganze Zeit nur so ein Gerücht. Und erst als Apple meinte, es ist eine gute Idee, Warta auch auf Umweltkriterien zu verpflichten, wurde das mal offiziell kommuniziert und die Warta-Leute waren total erleichtert, weil das natürlich auch ihrem Aktienkurs dann gut getan hat. Und in dem Kontext erfuhren wir dann auch, dass nicht nur Warta in Deutschland ein Lieferant von Apple ist, sondern auch Beiersdorf, also Tesa mit so Spezialfilmen und Henkel liefern auch für Apple. Das kam dann erst über Bande raus, weil das in dem Umweltreport aufgeführt wurde.
Okay. Ja, sprechen wir vielleicht nochmal über den Schaden, den eigentlichen, der Apple entsteht, wenn Geheimnisse durchsickern. Also kann man das irgendwie in Zahlen fassen oder warum ärgert die das so maßlos?
Na, es geht um die Frage, wann kauft man wer ein iPhone zu welchem Preis oder hält er sich mit einer Kaufentscheidung zurück? Ich meine, es ist jetzt eigentlich schon fast ein Naturgesetz, dass irgendwann im September ein neues iPhone vorgestellt wird. Aber wie groß der Abstand dann zu dem Vorgängermodell ist, das entscheidet ja schon viele Leute, bei vielen Leuten die Frage, kaufe ich mir jetzt noch quasi kurz vor dem Wechsel ein iPhone oder warte ich das noch ab? Und man merkt es dann auch, obwohl die Rabatte jetzt nicht so riesig sind wie bei anderen Android-Smartphone-Herstellern, die Preise sacken dann doch schon ab. Also der ganze Channel wird dadurch beeinflusst und das stört das Konzept. Außerdem geht es bei Apple auch, glaube ich, um das Gefühl, dass man immer in der Lage sein will, alles zu kontrollieren. Kontrollverlust ist das Schlimmste, was Apple für sich haben kann. Deswegen versuchen sie, alles zu vermeiden, was von außen reinkommt, was das eigene Konzept stört, was die eigene Inszenierung, die natürlich auch zugegebenermaßen seit dem iPhone-Launch 2007 ja zu einer echten Meisterleistung sich aufgebaut hat, dass das stören würde. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also Meisterleistung auch insofern, finde ich, weil man kostenlose Werbung erhält. Also es wird ja berichtet in den für Apple kostenlosen Medien, wenn man das jetzt umrechnen würde in Werbebudgets, dass man irgendwelche Spots produzieren und ausstrahlen lässt, dann sind das ja auch einige Millionen. Ja, und
das ist doch die DNA von Apple. Also erinnere dich an den ersten Mac 1984, dieser geniale 84er-Spot, der ist ein einziges Mal bezahlt im Fernsehen gelaufen und seitdem millionenfach bei YouTube und aber auch in vielen Fernsehsendungen wiederholt worden, weil er halt eben Gesprächsstoff ist, weil es etwas ist, worüber Leute reden. Und wenn es nur so eine platte Werbeveranstaltung ist, mit Produkten, für die sich niemand interessiert, dann würde das Konzept auch nicht mehr funktionieren.
Was mir auch noch einfällt, man kann ja auch als börsennotiertes Unternehmen nicht einfach irgendwelche Sachen vorher raushauen. Man sieht es ja, wie das bei Elon Musk läuft. Kann das auch eine Rolle spielen?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, da ist Apple, was jetzt die Börsengeschichten anbetrifft, so immer super vorsichtig. Und ja, es ist eine interessante Frage. Ich habe in die Richtung bisher noch nichts gehört. Elon Musk ist natürlich echt bekannt dafür, dass er wirklich Sachen, die dann auch absolut kursrelevant sind, dann irgendwie auf Twitter raushaut. Und ich glaube, er hat sogar da auch Probleme schon bekommen mit der Börsenaufsicht und so.
Ja, massive Probleme.
Da ist Apple, glaube ich, sehr vorsichtig bei sowas. Aber was ich noch dazu sagen wollte, es gibt ja auch tatsächlich aktuell eine große Änderung bei den Keynotes, nämlich die Tatsache, dass die jetzt komplett aufgezeichnet sind. Das heißt, es hat sich echt einiges auch verändert, wie Apple präsentiert. Es gibt ja jetzt nicht mehr die großen Veranstaltungen seit dem ersten Corona-Sommer, sondern was wir uns angucken, wenn Apple eine Keynote macht, ist ein Video. Ne? Das wird wahrscheinlich auch bis zur letzten Minute produziert. Aber da gab es schon eine Umstellung. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt als derjenige sagen, der das dann auch live tickert, da stecken jetzt noch viel mehr Informationen in diesen Videos drin, als es früher immer bei diesen Vorstellungen gab. Aber ich meine, was ich damit sagen wollte, diese Kette der möglichen Mitwisser, die da irgendwie vorher ab was leaken könnten, wächst halt natürlich. Ne? Da gibt es dann die Leute, die irgendwie die Videos produzieren, die nicht unbedingt von Apple dann auch Mitarbeiter sind. Aber Apple schafft es trotzdem relativ gut, zumindest so die Details geheim zu halten. Also es ist so eine Mischung aus die groben Sachen, die kommen raus. Aber es gibt immer noch ein paar Details, wo man natürlich dann glücklich ist, dass sie noch nicht bekannt waren.
Okay, und was tut Apple aktiv gegen die Leaks?
Also dazu gehört unter anderem das Konzept, den Leuten immer nur das zu sagen, was sie unbedingt wissen müssen. Also ein Mitarbeiter in Deutschland, der eigentlich nur für den Vertrieb zuständig ist, wird nie Einblick in diese Produktplanung bekommen, sondern der erfährt das im Prinzip so wie wir alle auch in der Keynote. Und auch das ist etwas, was zur DNA von Apple gehört. Ich erinnere daran, wie das erste iPhone mal konzipiert wurde. Damals haben die Leute, die sich um diesen iPod-Teil von iPhone kümmern mussten, nie das Gerät gesehen. Die waren nie mit den Mobilfunkkomponenten vertraut. Und genauso andersrum, diejenigen, die die Antennen bauten, die wussten nicht, dass da auch ein Musikplayer oder ein Internetbrowser mit drin ist. Das haben die sehr stark abgekoppelt und das ist schon quasi eine Perfektion, die da betreiben.
Die hatten auch komplett eigene Räumlichkeiten, ne? Und Software und Hardware war zum Beispiel komplett getrennt. Das heißt also, es wurde mit Prototypen gearbeitet, die dann natürlich komplett anders aussahen als letztlich das, was dann nachher irgendwie rauskam. Aber das iPhone war das war auch so eine typische Sache, wo man vorher irgendwie wusste, da kommt ein Handy. Aber wie es dann tatsächlich aussah, das hat Apple sehr lange dann auch geheim gehalten. Aber diese Abschottung nach innen ist natürlich auch hilfreich. Und es gibt auch Apple-Mitarbeiter, die sagen, Apple ist halt komplett paranoid. Aber letztlich muss man schon sagen, Apple ist die wertvollste Firma der Welt an der Börse. Irgendwie das Konzept gibt Apple durchaus recht.
Paranoid, geht das so weit, dass sogar die eigenen Mitarbeiter bespitzelt werden?
Also ob man das bespitzeln nennen will, würde ich anheimstellen. Aber klar ist, da ist eine sehr starke Kontrolle da und sie verwenden auf jeden Fall auch Know-how aus der Welt der Geheimdienste. Also ja. Es ist immer wieder berichtet worden, dass Mitarbeiter des NSA oder von anderen Organisationen auch dann bei Apple arbeiten und dort halt eben quasi mit so einer Geheimdienstbrille schauen, dass da nichts an die falschen Leute gerät.
Also es gibt tatsächlich auch eine große Sicherheitsabteilung, die genau dafür zuständig ist, auch Leaks zu bekämpfen. Und da werden auch wirklich sehr starke Töne dann teilweise auch gespuckt gegenüber den Mitarbeitern. Also dass es wirklich auch so eine Art Verrat ist, wenn man tatsächlich dann leakt. Und Apple sagt auch seinen Mitarbeitern, man wird die verfolgen. Und da massiv halt gegen vorgehen. Und ich denke, auch mancher Apple-Mitarbeiter hat da sicher auch ein bisschen Angst. Also es ist eine Mischung aus einerseits, sie wollen es geheim halten, einfach um den Leuten so eine Überraschung zu geben. Und es ist natürlich auch cool, wenn ich irgendwie Sachen weiß, die andere vielleicht noch nicht wissen. Aber es ist andererseits schon so eine gewisse Angstkultur vielleicht auch da. Aber ich meine, das werden die Leute auch deswegen dulden, weil es Apple ist. Ich meine, Apple ist halt immer noch eine besondere Firma. Und sie meinen, das sich auch leisten zu können. Im Zusammenhang mit der Sicherheitsabteilung fällt mir übrigens auch noch was Lustiges ein. Es gab mal so eine Phase, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da hat Apple versucht, ganz massiv auch intern gegen Leaks vorzugehen. Und da gab es auch interne Memos und interne Sitzungen, wo Mitarbeiter gewarnt wurden. Und was ist passiert? Diese interne Sitzung ist dann geleakt. Und das war dann für uns besonders lustig.
Ja, also sind nicht immer so richtig erfolgreich. Ne? Also für mich als eigentlich Hardware-Redakteur war es immer schön bequem. Ich konnte früher immer sehen, was Intel in der Roadmap hatte. Und dann wusste ich ungefähr, was als nächstes, wo auch in den MacBooks oder den Macs als Chip überhaupt auftauchen kann. Das hat sich dann meistens auch bewahrheitet. Manchmal gab es noch so kleinere Überraschungen. Aber im Grunde waren sie ja auf Intel vollkommen angewiesen. Und was Intel nicht zur Verfügung stellen konnte, das konnte Apple auch nicht vorstellen. Und ich finde jetzt, seit sie auf die eigenen Prozessoren bei den Macs gewechselt sind, ist das wieder ein bisschen anders. Gibt es wieder mehr Überraschungen, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Ja. Okay. Haben wir das auch abgehakt?
Zu Christoph, oder?
Ja.
Nein, alles gut.
Noch mehr Details?
Ja, gerne. Also durch die Apple Silicon Chips ist natürlich quasi so der ganze Bereich ist wieder irgendwie Fair Game und es ist super spannend auch. Also besonders auch, weil die Maschinen so unfassbar schnell sind. Ich denke gerade drüber nach, ich sitze hier an einem MacBook Pro mit einem M1 Max sogar und der Lüfter geht nicht los, obwohl ich hier einen Stream laufen habe. Wenn ich irgendwie an frühere Zoom-Sitzungen mit meinem Intel-Rechner denke.
Ich auch.
Ja, genau. Wäre es halt jetzt auch super laut oder so, ne? Ja. Und also da ist jetzt quasi so wieder das gesamte Feld komplett weit offen, was auch damit zusammenhängt, dass Apple einfach so weit vorne ist, was die ARM-Prozessoren anbetrifft. Das heißt, da ist wirklich wieder richtig viel Überraschung auch im Spiel und ich finde es ehrlich gesagt auch toll.
Ja, also ich muss auch sagen, was jetzt den neuen Mac Pro, der ja hoffentlich kommt, im Laufe von 2 Jahren hatten sie ja gesagt, was das angeht, ich habe keine Ahnung, was dafür, was sie mit dem Prozessor machen. Ich habe bestimmte Ideen, was da kommt, aber früher konnte man eben einfach sehen, was hat Intel so in der Schublade und was, worauf kann Apple eigentlich zugreifen. Und dann der Rest waren dann Details. Ne? Blicken wir jetzt nochmal vielleicht gemeinsam in die Zukunft. Welche geheimen Projekte sind dann vielleicht doch nicht ganz so geheim und was erwarten wir in der Zukunft?
Also vor allem wird das Thema Metaverse, Augmented Reality uns beschäftigen. Tim Cook erzählt seit Jahren, wie wichtig dieser Bereich ist. Aber wir wissen halt eben nicht so viel, wie die Brille aussehen wird, wie das genau sein wird, wie das Ökosystem dahinter sein wird, wie die konkreten Apps aussehen werden. Und bei einem anderen großen Ding wissen wir eigentlich nur Personalbewegungen. Also ich rede hier von dem Apple-Auto, iCar, wie auch immer, Projekt Titan. Dort ist es Apple zum einen gelungen, wirklich den Deckel komplett zuzuhalten. Auf der anderen Seite ist es aber auch kein besonders erfreuliches Projekt, weil das eigentlich, so kann ich mir das zumindest nur von der Außenperspektive aus vorstellen, eigentlich hätte da längst jetzt auch ein Ergebnis kommen müssen, wenn man so oft einen Managementwechsel da in dem Bereich hat und da gehen Leute und kommen Leute und sind dann wieder weg und so. Das ist eine Geschichte, die halt eben dann für Apple auch unbefriedigend ist, weil quasi bei jeder Apple-Veranstaltung so im Raum steht, na, wird jetzt Tim Cook so als Kaninchen aus dem Zylinder doch noch so ein richtig großes One More Thing rausziehen und dann ist es dann doch wieder nur in Anführungszeichen eine neue Auflösung bei der Kamera vom iPhone oder so. Und das ist etwas, diese Spannungsbogen kann man halt eben nicht über Jahrzehnte aufrechterhalten. Das geht mal ein Jahr und vielleicht noch ein Jahr, aber irgendwann bricht es dann ab.
Ja, auf der anderen Seite, was man nicht vorangekündigt hat, das kann einem dann auch nicht peinlich sein, wenn es nicht kommt. So, jedenfalls nicht so doll, oder? Mir stellt sich da die Frage, ob sich Apple mit dieser Geheimniskrämerei nicht auch selbst ein Bein stellt. Weil die tun immer so, als würden sie alles selbst in der Hand haben und okay, die Hardware kommt von Apple und das Betriebssystem kommt auch von Apple. Aber denken Sie nicht vielleicht auch ein bisschen zu wenig an die ganzen Leute, die die Apps schreiben und so weiter? Die werden dann von der neuen Hardware, von neuen Auflösungen, von allem Möglichen total überrascht.
Es ist erstaunlich, wie gut das alles noch funktioniert. Also ich meine, Apple guckt halt und bereitet Sachen vor, aber wenn ich irgendwie hier nochmal aufs MacBook Pro gucke mit dem Notch zum Beispiel, der wirklich super spät geleakt ist. Also er ist geleakt, aber wirklich nur irgendwie Tage vor der Keynote. Dann waren dann plötzlich irgendwie so Menü-Icons oder Teile des Menüs landeten dann plötzlich irgendwie im Notch. Ich habe gerade auf ihn gezeigt. Klar, das ist immer ein bisschen hart, aber es funktioniert erstaunlich gut. Also ich meine, es ist schon der reine Wahnsinn, wenn ich mir jetzt die M1-Geschichte angucke, wie gut das alles funktioniert, wie gut dieser Switch auch funktioniert hat aus der Intel-Welt auf Apple Silicon, auf die armen Macs. Da gehört schon ganz schön viel Arbeit auch dazu und Gehirnschmalz und das kriegt Apple, glaube ich, ganz gut hin. Aber es ist definitiv so, dass natürlich Entwickler gerne da mehr wissen würden. Manche wissen auch tatsächlich mehr, aber das sind dann meistens große Firmen wie Adobe oder auch Startups, die Apple halt besonders gut gefallen, ne? Aber da sind ganz viele einfach genauso überrascht, wie wir dann auch in den Details.
Und das Murren in dieser Partnerszene ist halt eben nur deswegen nicht so super laut, weil unter dem Strich alle von einer erfolgreichen Plattform Apple profitieren.
Ja, ja.
Es ist zwar dann ärgerlich, wenn man nicht sofort weiß, was da Sache ist, aber solange Apple prosperiert, solange da ein Wachstum dort vorliegt und nicht das alles den Kanal runtergeht, solange wird es auch halt eben noch funktionieren.
Und sie behandeln alle relativ gleich schlecht, uns Journalisten eingeschlossen. Wir kriegen ja auch
Ja.
immer erst sehr spät Informationen darüber, meistens auch erst auf der Keynote. Okay. An dieser
Aber
Stelle jetzt noch,
gleichzeitig
ja.
erleichterte uns das doch das Geschäft, weil die Leser, die Zuhörer, die User wirklich gespannt sind darauf, was dann kommt.
Ja. Und ich
Ja,
muss
das stimmt
sagen,
schon.
ich bin auch super, super gespannt immer so auf die nächsten Tage nach der Keynote, wo dann Kleinigkeiten rauskommen, die dann teilweise auch wirklich große Kleinigkeiten sind. Das ist was, was mir in der Arbeit auch für die Mac und i super viel Spaß macht, einfach auch in die Details gehen zu können, wie Sachen funktionieren. Und da gibt es wirklich spannende, faszinierende Dinge, die dann eben nicht geleakt sind.
Ja, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass es wie bei anderen Firmen so ist, dass man als Journalist einfach ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement unterschreibt und dann kriegt man die Informationen vorher, darf nicht darüber sprechen, also weil man zur Geheimhaltung verpflichtet ist bis zu einem bestimmten Punkt und dann kann man in Ruhe das aufarbeiten und dann kann man eben auch eine fundierte, vollständige, sofortige Berichterstattung machen. So sitzt man da und wir sitzen ja immer in voller Mannstärke da, wenn die
Ja,
Keynotes sind,
genau.
weil alle in jeder Ecke gleichzeitig arbeiten. Auch die Bilder kommen dann ja erst ganz frisch rein. Das ist immer ein Riesenstress und das macht eigentlich keine andere Firma. Das macht nur Apple.
Ja, die machen das halt nicht für uns, die machen das für sich selbst und die Kunden.
Weil sie es können. Okay.
Weil sie
An
es
dieser
können,
Stelle
genau.
nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor.
Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen. Eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter, praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter sec-it.heise.de.
Ja, das war es auch schon wieder mit unserem 25. Podcast. Vielen Dank an euch, Ben und Christoph. Und natürlich auch an alle, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Die nächste Folge wird voraussichtlich am 14. April veröffentlicht. Wir sagen Tschüss.
Ciao.
Ciao.